Guten Morgen. Adventszeit. Der Advent kommt doch meistens so überraschend, oder? Ich kann nicht sagen unerwartet, aber überraschend. Husch und schon ist wieder ein Jahr vorbei. Adventszeit, Jahr für Jahr erinnern wir uns an das große Geschehen vor fast 2000 Jahren. Und Jahr für Jahr sind die angenehmen Regungen aufs Neue wieder da. Wenn wir über die Geburt von Jesus Christus sprechen, könnte man es in gewisser Weise irgendwo schon mit den Gefühlen bei der Geburt eigener Kinder vergleichen. Zugegeben, in den Dimensionen der Größe eines Großes und der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, die nicht nur unsere Erde, sondern auch Millionen von Galaxien beinhaltet, ist der Vergleich wirklich ziemlich mickrig. Und doch hoffe ich, dass es uns hilft, etwas an dem Ausmaß an Gottes Handeln beziehungsweise an der Zuneigung zu uns Menschen, die Gott uns entgegenbringt. Was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat und welche Auswirkungen dieses Handeln für die ganze Menschheit, aber auch für mich persönlich bedeutet. Was wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Was würde passieren? Ich lese den Predigttext für die heutige Predigt und natürlich, welche Geschichte? Lukas 2, Verse 13 und 14. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, in den Museen und in vielen Kirchen werden viele Bilder aufbewahrt, die versuchen dieses Menschwerden eines Gottes in Kind Jesus Christus wiederzugeben. Wie viele Lieder sind zu diesem Thema schon geschrieben worden? Ja, zum Beispiel das Lied Stille Nacht, das uns so gut bekannt ist, von Franz Gruber, vertont 1818, war eigentlich als kleines Lied für zwei Männerstimmen mit Gitarrenbegleitung gedacht. Heute wird das in ca. 320 Sprachen und Dialekten gesungen. Ich denke, dass die geistige Welt uns näher ist, als wir denken oder vielleicht vorstellen. Weil Gott es wollte, hat er sich nicht von den Menschen distanziert, sondern Gott kommt den Menschen nahe. Es lohnt sich, nach den Beweisen dafür schon bei den Propheten anfangen zu suchen. Wer waren eigentlich die Propheten? Es waren Menschen, die für würdig erklärt worden sind, den Willen Gottes weiterzugeben, und zwar in einer Art oder mit einem Wortschatz, den Gott ihnen selber vorgegeben hat. Zum Beispiel Jesaja schrieb ca. 650 Jahre vor Jesu Geburt, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und dann beschreibt er den, der kommen soll. Wunderbar, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Wer die Geburtsgeschichte kennt, der weiß auch um die eilige Fluchtaktion in Nacht und Nebel. Ein hilfloses Baby von den Erwachsenen, zu 100% abhängig. Jesaja sagt, es ist Gott und er ist stark. Dann sagt Jesaja, Vater der Ewigkeit. Und ich finde, besser kann man das gar nicht ausdrücken oder erklären, dass es schon immer so war, dass er schon da war, bevor etwas zu existieren begann. Später wird auch Paulus das bezeugen und bestätigen, dass es Gott ist, der als Mensch aus Fleisch und Blut auf die Erde gekommen ist. Fürst des Friedens, so Jesaja weiter. Er bringt den Frieden auf die Erde. Und dann ist da noch Prophet Micha, der prophezeit über Bethlehem, eine kleine Stadt. Als Note steht da, sie ist zu klein, um unter den Geschlechtern Judas erwähnt zu sein eigentlich. Und die wird erwähnt. Aus dieser kleinen Stadt, aus dir, wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und das schrieben nicht irgendwelche Autoren, nicht Autoren des Neuen Testaments, sondern bevollmächtigte Persönlichkeiten Israels. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes spricht über das hohe Priestertum Jesu. Er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Es gibt viele andere Stellen auch in der Bibel, die es auch bezeugen, die bestätigen, dass es Gott als Mensch aus Fleisch und Blut auf die Erde gekommen ist. Und das ist es, was die christliche Welt in diesen Tagen feiert, die Geburt vom Fürsten des Friedens. Als Jakob kurz vor seinem Tod alle seine Söhne zusammengerufen hat, um ihnen die Segensanweisungen zu erteilen, wussten die Söhne überhaupt noch nicht, was Gott mit ihnen vorhat. Sie wussten nicht, dass aus ihnen die 12 Stämme Israels hervorgehen werden. Und die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was Gott eigentlich durch das Volk Israel vorhatte. Als Jakob bei Juda ankam, also der alte Mann von sich selbst, konnte er es überhaupt nicht wissen und nicht ahnen. Als Jakob bei Juda ankommt, durch den Geist Gottes sprach er: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört. Und ihm werden die Völker anhangen. Nichts Besonderes hatte Juda an sich oder hatte was vorzuweisen. Aber so hat es Gott beschlossen. Aus seiner Nachkommenschaft werden Könige und Gesetzgeber hervorgehen, die regieren werden, und bis der kommt, dem wahre Herrschaft gehört. Jakob sprach von Jesus. Wenn diese Herrschaft beginnt, dann werden die Menschen die Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Winzermessern umschmieden. Es wird kein Krieg mehr gelehrt, so wie der Jesaja. Und ich bin mir sicher, er hat von dem tausendjährigen Reich gesprochen, denn heutzutage ist immer noch Krieg gelernt und Krieg sogar geschürt. Wissenschaftler aus England, Ägypten, Indien und Deutschland haben sich mal zusammengetan und haben versucht nachzuvollziehen, wie viele Kriege, große Kriege, nicht so kleine Fäden, sondern große Kriege es im Laufe der Menschenzivilisation gegeben hat. Sie sind auf 1650 Kriege gekommen. Und nur in 16 Fällen davon konnte der Krieg durch Verhandlungen abgewandt werden. Und es konnte Frieden geschlossen werden. Das sind weniger als 1%, wo es den Menschen gelungen ist, Frieden zu schließen. Es ist gelungen, sich zu einigen, die alle anderen nicht zu hassen, Städte nicht zu zerstören und nicht niederzubringen. So wie bei Joab und Abner, wo Abner das Angebot zu Joab macht im 2. Samuel, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur bitteres Elend kommen wird? Es gelingt den Menschen nicht, in Frieden miteinander zu leben. Allen geht es schlecht. Alle tun sich schwer damit. Sie streiten sich pausenlos. Und der Grund liegt darin, dass dem Menschen dieser Friede mit Gott fehlt. Und wenn er keinen Frieden hat, wenn er keinen Frieden mit Gott hat, dann kann er auch sich mit seinem Nächsten nicht versöhnen. Niemand kann ihm recht tun. So ein Mensch wird durch alles genervt. Einer hat mal gesagt, so einen Menschen nervt sogar das Singen der Nachtigall. Alles nervt an dem Gegenüber. Er ist falsch gekleidet, seine Wortwahl ist falsch, seine Bewegungsart und. Man findet immer einen Grund, woran man sich hochziehen kann. An was denkt ihr, wenn ihr an den Frieden als persönliches Gefühl denkt? Ich muss mich öfter an meine Kindheit erinnern. Ja, wir waren eine große Familie, wir wohnten nicht auf dem Land, in der Stadt, und trotzdem gab es immer einiges zu tun. Wir hatten unsere Aufgaben, manchmal war man von den Aufgaben genervt, aber immer wieder das Zusammensein, das Beieinander zu sein, das war schön. Aber es kam immer seltener vor, dass man so zusammen sich traf, weil jeder seine eigenen Geschäfte schon nachgegangen ist, an der Ausbildung und hin und her, und man traf sich immer seltener. Bis es irgendwann so weit war, Sonntag. Sonntag hatten wir uns oft getroffen, Abendbrot gegessen, dann wurden manchmal alte Fotos rausgeholt, Dias, und von Reisen, die Bilder, die Vater mitgebracht von den Dienstreisen vom Bund. Und es stand so ein Gefühl oder sowas, ein Gefühl der Vertrautheit und des Friedens. Man fühlte sich so wohl. Ich muss auch gestehen, dass mit der Zeit dieses Gefühl sich verflüchtigt, verzogen hat. Aber die guten Erinnerungen sind immer noch geblieben. Der Mensch ist wohl so gemacht. Der erste Mensch im Paradies hat auch diese Vertrautheit mit Gott genossen. Bis er den Fehler begangen hat, der Gott nichts anderes übrig gelassen hat, als den Mensch aus dem Paradies zu entfernen. Und diese Trennung ist für die Menschen bis heute spürbar. Er sehnt sich nach einem umfassenden Wohlergehen, einem Zustand von Harmonie, Heil, Freude, Zufriedenheit und Vollständigkeit seines Lebens. Nach dem Frieden, der nur Gott durch Versöhnung in Jesus Christus geben kann. Das Wort versöhnen griechisch Katalasso, stammt aus dem politischen Bereich und bezeichnet zwei verfeindete Parteien, die aufeinander zugehen. Und meistens war es so, dass die nicht alleine aufeinander zugingen, es geschah immer über einen Vermittler. Ein Unterhändler musste das aushandeln, aber beide Parteien mussten dem Abkommen zustimmen. Erst dann wurde die Versöhnung für sie Wirklichkeit. Paulus schreibt im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Wichtig aber ist, dass die versöhnten Menschen sich auch wirklich mit Gott versöhnen lassen, indem die diese Versöhnung für sich annehmen. Die Versöhnung gibt es nur durch Gegenseitigkeit. Eine Seite kann zwar die Versöhnung und den Frieden aushandeln, aber die andere Seite muss auch zustimmen. Und genau diese Botschaft der Versöhnung bringen auch die Engel den Hirten, fangen an mit den Hirten. Jesus Christus hat die Juden und Nicht-Juden versöhnt. Davor war es undenkbar, dass Juden und Nicht-Juden an einem Tisch sitzen oder irgendwas gemeinsam unternehmen. Es gab nichts Gemeinsames unter denen oder zwischen denen. Aber das Wichtigste daran aber ist, Jesus hat die Juden und Heiden nicht nur miteinander versöhnt, sondern dass er beide mit Gott versöhnt hat. Nicht die einen und auch nicht die anderen hatten diesen Frieden mit Gott gehabt. Durch Jesus Christus haben sie alle den Zutritt zu Gott erhalten. Es gibt nur eine Tür und die heißt Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wie wird man so ein Mensch? Gottes Wohlgefallen. Man muss sich mit dem Willen Gottes fühlen lassen. Ein Mensch, dessen ganzes Leben vom Geist der Dankbarkeit und dem Wunsch, dem Gebot Christi zu folgen, bestimmt wird, ist ein Mensch Gottes Wohlgefallen. Versteht mich bitte richtig. Ich meine nicht den perfekten Menschen. Das heißt, bei ihm geht alles schnurgerade und alles kein links, kein rechts, Ausschlag. Nein, das meint er. Das schrift gar nicht mit dem Menschen seines Wohlgefallens. Er meint den Menschen, der ausgerichtet ist, das Ziel vor Augen hat. Und wenn er merkt, dass er vom Weg abgekommen ist, dass er auch wieder umkehrt, wieder Richtung Ziel sich ausrichtet und wieder losgeht. Das meinte ich damit. In der Bibel finden wir einige Beispiele von solchen Menschen. Zum Beispiel Habakuk, der inmitten all dem Chaos des Lebens ruft, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Der römische Hauptmann auf der staubigen Straße ist unterwegs zu Jesus, um Hilfe zu holen für seinen kranken Diener. Und Jesus ist bereit, mitzugehen. Aber da sagt der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich vertraue dir, ich glaube dir, wenn du ein Wort sprichst, dann wird mein Diener gesund. Und Jesus bescheinigt ihm den großen Glauben, den starken Glauben. Da ist die Samaritanerin, die in der Hitze des Mittags, ich vermute einfach heimlich, Das ist war keine übliche Zeit, an der man Wasser holt. Die geht zum Brunnen und trifft dort auf Jesus. Sie unterhält sich mit ihm. Sie spricht mit ihm. Hört ihm zu. Und danach, würde ich sagen, sie fliegt förmlich zurück ins Dorf, um anderen zu erzählen, wen sie getroffen hat, wer da am Brunnen sitzt. Das sind die Menschen seines Wohlgefallens. Und genau zu ihnen spricht Jesus: Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Dann ist da noch Petrus, der im Gefängnis sitzt, zu beiden Seiten mit Ketten gefesselt an Wachmänner. Nächsten Morgen soll er hingerichtet werden. Was macht er? Er schläft. Petrus schläft. Bewundernswert ist es, was Gott mit einem Menschenherz machen kann. Er kann es friedlich und friedfertig machen. Und das kehrt dann eine Ruhe ein. Wir werden zu Menschen des Friedens, wenn Jesu Friede unser Herz erfüllt. Dietrich Bonhoeffer hatte in einer Predigt gesagt, nur dieser Christusfrieden hat Bestand. Was die Welt anbietet, kann nur ein Traum sein, aus dem wir voll Verwirrung und Furcht aufwachen müssen. Wer aber den Frieden Christi empfängt, der braucht sich nicht mehr verwirren und Furcht einjagen lassen. Frieden kommt nicht einfach so über uns. Wir müssen ihn schon wollen und uns dafür einsetzen. Besonders was uns selbst anbelangt. Von anderen Frieden zu verlangen oder erwarten, ist es leicht. Doch selber danach zu leben, da tun wir uns ziemlich schwer. Wenn Jesu Friede unser Herz bestimmt, dann wird auch das unser Leben und auf unserem Verhalten wird sich das auswirken. Das macht uns aus uns Gottes Geist. Er macht uns zu Menschen des Friedens, zu Menschen seines Wohlgefallens. Und Jesus spricht in der Bergpredigt, die Friedensstifter selig. Auch der Apostel Paulus fordert uns auf, ist es möglich, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Jesu Friede stellt sich dem Hass in unserer Welt und Gesellschaft entgegen. Und dieser Friede bringt uns dazu, nach Wegen der Verständigung zu suchen. Beinahe an jedem Tag sehen wir und hören wir, wie viel Gewalt, Leid, Elend und Not entsteht. Durch den Unfrieden, angefangen in den Familien, unter Ehepartnern, Arbeitskollegen, bis zu dem Terror und den Kriegen in der Ukraine, Israel und allen anderen Ländern. Ich wünsche mir wirklich, dass die Verantwortlichen das einsehen und den Frieden suchen würden. Allerdings ist davon zurzeit keine Spur. Echten Frieden können wir uns nicht erarbeiten. Aber wir können diesen Frieden uns schenken lassen. So einfach ist es. Indem wir uns dem zuwenden, der ihn für uns bereithält. Wir sind in der Adventszeit. In der Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten, die Geburt von Jesu Christi zu feiern. Und nur er kann dich mit Gott versöhnen. Nur er kann dich zu einem Menschen seines Wohlgefallens machen und dir den wahren Frieden geben. Amen.